Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Nikolaus ist GroKo aus, fast. Es kann einem ja schon fast wieder verdächtig erscheinen, wie sehr sich die Ampel nicht nur an ihr Schweigegelübde gehalten hat während Sondierungen und Koalitionsverhandlungen, sondern wie doch einigermaßen gut die Partei auch sich an zeitliche Prognosen, wann man denn fertig ist, gehalten hat. Heute haben auch die Grünen ihr Ja zu dieser Koalition gegeben. Eigentlich ist damit also alles klar. Und die SPD, die hat auch die MinisterInnen, die es werden sollen, genannt. Und mit einem Namen natürlich viel Reaktion provoziert, klar, Karl Lauterbach, der wird Gesundheitsminister. Über den sprechen wir gleich auch noch, aber auch über die Frage, ja, ob er vielleicht in diesem ganzen Team auch ein bisschen viel Aufmerksamkeit heute bekommen hat. Aber erstmal schauen wir sie mit Franka Plan alle gemeinsam an.
Wie bei einer Fernsehpreisverleihung steht Olaf Scholz auf der Bühne mit dem knallroten Hintergrund im Willy-Brandt-Haus. Scholz macht es spannend, zückt immer wieder eine Karteikarte, auf der ein neuer Name steht.
Ein Thema ist in diesen Tagen und seit 2 Jahren in aller Munde.
Natürlich die Pandemie, doch erst an 5. Stelle präsentiert der Kanzler seinen Gesundheitsminister. Und ja, es wird ein Mann. Corona hat uns im Griff, sagt Scholz.
Und deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, bestimmt die meisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, das wirklich gut kann und dass er Karl Lauterbach heißt. Er wird es.
Das schlumpfige Grinsen, das längst zum geflügelten Wort geworden ist, kann er jetzt nicht mehr unterdrücken. Dass er mit dem Professor für Epidemiologie nicht könne, das war spekuliert worden, während im Netz eine Solidaritätskampagne für Lauterbach startete. Kaum jemand hatte noch auf den Kölner gewettet. Schließlich hatte Scholz doch versprochen, die Hälfte des Kabinetts mit Frauen zu besetzen. Kein Platz also mehr für einen Mann. Der Kanzler ins B überrascht, auch weil er anders rechnet.
Die Parität ist mir wichtig, deshalb werden von 16 Ministern und Ministern 8 Männer und 8 Frauen sein. Und selbstverständlich wird es dann noch einen Bundeskanzler geben, der für alle gemeinsam zuständig ist.
Die Hälfte von 17 ist nach dieser Rechnung 8. Parität gewahrt. Lauterbach, der lachende Profiteur.
Ich möchte mich auch bedanken für die vielen zustimmenden Worte, die ich aus der Bevölkerung bekommen habe.
Dass Hubertus Heil als Arbeitsminister weitermachen würde, immerhin diese Vorhersage hat sich erfüllt. Er ist das sozialdemokratische Gesicht der Regierung, Mindestlohnrente, alles sein Ding.
Es geht uns als SPD aber auch um einen starken und verlässlichen Sozialstaat.
Hartz IV zum Bürgergeld zu reformieren, wird wohl seine größte Herausforderung. Akzente setzt die SPD auch mit dem neuen Ministerium, dem für Bauen und Wohnen, die Mietpreise unter Kontrolle behalten, 400.000 neue Wohnungen bauen. Das kommt auf eine Potsdamerin zu. Clara Geiwitz hatte sich 2019 mit Scholz um den SPD-Vorsitz beworben. Jetzt holt er sie an den Kabinettstisch. In Brandenburg ist das Paritätgesetz gescheitert. Umso mehr freut sich Geiwitz.
Ein Bundeskabinett, was paritätisch besetzt ist, ein Thema, für das ich seit Jahren streite. Und das ist ein wichtiges Zeichen für alle Frauen in diesem Land.
Auch Innen- und Verteidigung gehen an Ressort-Chefinnen. Sicherheit wird in den Händen starker Frauen liegen, verspricht Olaf Scholz. Erstmals wird Deutschland eine Innenministerin bekommen, Nancy Faeser. 51-jährige Sozialdemokratin aus Hessen hatte kaum jemand auf dem Schirm. Die Juristin macht umgehend eine Ansage, was für sie ganz vorne stehen wird.
Ein besonderes Anliegen wird mir sein, die größte Bedrohung, die derzeit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung hat, den Rechtsextremismus zu bekämpfen.
Christine Lambrecht wiederum kennt sich in Verteidigungsfragen nicht wirklich aus. Sie kommt ebenfalls aus Hessen, einem eher linken und bundeswehrkritischen SPD-Verband. Sie will und muss aus dem Afghanistan-Desaster lernen und kündigt an,
dass wir dafür sorgen, dass Auslandseinsätze in Zukunft immer wieder überprüft werden und auch eine Exit-Strategie vorhanden ist.
Bleibt noch Svenja Schulze, die bisherige Umweltministerin, sieht sich bereits in sozialdemokratischer Tradition, wenn sie nun für Entwicklungspolitik zuständig sein wird.
Mit ihr sind solche Namen wie Erhard Eppler, Egon Bahr, Marie Schley und Heidemarie Wiczorek-Zoll verbunden.
Olaf Scholz legt die Karteikarten zur Seite und lächelt so, als wolle er sagen, da staunt ihr was. Gut gemacht, oder? Dafür, dass alles gut läuft, muss ein enger Vertrauter sorgen. Wolfgang Schmidt begleitet Olaf Scholz seit Hamburger Zeiten. Er ist wie Scholz Jurist, hat es manchmal mit der Unterstützung für den Kanzlerkandidaten übertrieben. Schmidt gilt als gewiefter Strippenzieher und muss nun als Kanzleramtschef dafür sorgen, dass der Ampelladen läuft.
Tja, wer aus der SPD in die Regierung soll, ist damit also benannt. Und es ist natürlich ein bisschen subjektiv, was man davon jetzt am interessantesten findet, beziehungsweise wen. Ich persönlich finde, je länger ich drüber nachdenke, vor allem die Benennung von Nancy Faeser fürs Innenministerium interessant. Bislang eher in Hessen bekannt, folgt sie ja auf einen durchaus in den letzten Jahren auffälligen und polarisierenden CSU-Mann. Also das ist auf jeden Fall eine spannende Personalie, würde ich sagen. Aber natürlich haben sehr viel mehr Menschen sie vielleicht auch genau hingehört, wer auf Jens Spahn folgen soll im Gesundheitsministerium. Karl Lauterbach soll das werden. Wir bringen das jetzt alles zusammen und noch ein paar andere Fragen zur vermutlich neuen Regierung mit Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Hallo, guten Abend.
Grüße Sie, hallo.
Was denken Sie, warum ist es nun eigentlich Karl Lauterbach geworden? Wollte niemand anders in dieser Krisenzeit auf diesen Posten, wo man eigentlich nur verlieren kann? Oder war es doch dieser Wunsch, der ja auch geäußert wurde, von der Öffentlichkeit, der ihn dahin getragen hätte und ja schon seit einigen Tagen laut Karl Karl ruft? Oder ja, weiß ich nicht was, am Ende doch überraschend und es stimmt, das, was Karl Lauterbach auch gestern im Fernsehen so verkauft hat, dass er das bis gestern Abend eigentlich nicht wusste.
Also Letzteres glaube ich mit Sicherheit, denn Olaf Scholz hat ja tatsächlich bis zur letzten Sekunde, glaube ich, auch intern ein Geheimnis daraus gemacht, was er für Kabinettspläne hat. Er hat ja auch gewisse Rahmenparameter gesetzt, Stichwort Parität, die es einzuhalten galt. Aber gerade die Personalie Lauterbach zeigt eben die unterschiedlichen Logiken, die bei der Besetzung von Ministerien eine Rolle spielen. Klar, Fachexpertise, das eine, das war und ist das große Pfund von Karl Lauterbach, aber diese exponierte Sichtbarkeit, die Lauterbach in der Pandemie sich erarbeitet hat, die ist natürlich auch ambivalent. Denn man möchte sicherlich nicht einen Minister, der permanent das Gesicht der Regierung prägt. Und die Frage, ob er ein Ministerium führen kann als Fachmann, auch die ist natürlich noch mal ganz, ganz anders zu bewerten. Das hat er bisher nicht getan. Das hat er auch nicht unbedingt nachweisen können. Insofern diese Frage, Fachexpertise, Managementfähigkeiten, in diesem Spannungsfeld ist es passiert, aber der Druck am Ende war sicherlich das, was für Karl Lauterbach gesprochen hat, der Druck aus der Öffentlichkeit.
Mhm. Darf das eigentlich ein Grund sein? Also ich meine, jetzt sind wir alle in Anführungsstrichen ja auch erst seit anderthalb Jahren von Bundestrainern zu Gesundheitspolitikern geworden und haben von all diesen Dingen eine Ahnung, aber so viel mehr als über den Karl Lauterbach zu Corona-Zeiten, seien wir ehrlich, wissen die meisten von uns auch nicht, oder?
Nein, das ist richtig. Und insofern zeigt es nur noch mal, dass Expertise ja auch was Flüchtiges durchaus ist. Das Gesundheitsministerium ist ja kein Ministerium für Corona, sondern ein sehr, sehr breit aufgestelltes Ministerium, auch mit vielen versicherungsrechtlich-organisatorischen Fragen. Und insofern ist es durchaus auch eine spannende Perspektive, zu sagen, naja, jetzt setze ich einen Corona-Experten, ohne Zweifel einen ausgewiesenen Corona-Experten, in dieses Haus. Aber ob er all diese Komplexitäten, da spielen ja auch viele Interessenverbände eine Rolle, ob er all diese Komplexitäten auch in ähnlicher Weise wird managen können, das ist eine spannende, eine offene Frage. Allzu viel Einarbeitungszeit, auch darauf ist ja schon hingewiesen worden, wird er auch nicht haben, denn die Pandemie wird sicherlich keine 100 Tage warten.
Ich habe schon gesagt, ich finde die wohl künftige Innenministerin Nancy Faeser eigentlich eine viel spannendere Person gerade. Vor allem auch, weil wir da eben mit Horst Seehofer so einen in vielerlei Hinsicht jetzt auch parteipolitisch, aber auch als Innenminister harten Knochen vielleicht irgendwie im Amt erlebt haben in den letzten Jahren. Gehen Sie damit, dass das eigentlich eine wirklich interessante Neuerung wird?
Ja, absolut. Wir haben es bei den Grünen gesehen mit Anne Spiegel, jetzt sehen wir es bei der SPD mit Nancy Faeser. Das ist ja durchaus auch immer ein strategisches Momentum, dass man von Seiten einer Regierung, einer neuen Regierung, eines neuen Kanzlers nutzt, da einfach auch nochmal eine überraschende Personalie zu prägen, damit auch nochmal einen bestimmten Akzent zu setzen, den hat sie ja auch selber heute gesetzt. Das Innenministerium ist ja auch ein breites Feld, da geht es um die Zuständigkeit für Wahlen, da geht es um organisatorische Fragen, aber da geht es eben auch um Fragen des Extremismus, des Rechtsextremismus. Da hat sich Nancy Faeser in Hessen durchaus einen Namen gemacht, im Kampf gegen den Rechtsextremismus, und das hat sie heute betont. Sicherlich auch die Überlegung hinter ihrer Nominierung, dieses Innenministerium auch in der Weise nochmal deutlich zu akzentuieren.
Jetzt ist sowohl Nancy Faeser als auch Lambrecht sind zwei Politikerinnen aus Hessen. Natürlich gibt es Hanseaten und Niedersachsen und auch immer, wenn man jetzt mal alle Ministerien und das Kanzleramt anschaut, gibt es natürlich auch Personen aus Nordrhein-Westfalen. Aber es fällt dann auf, es gibt nur zwei, die kommen aus den östlichen Teil des Landes, nämlich Clara Geiwitz bei der SPD, zuständig dann für Bauen, und Steffi Lemke von den Grünen für Umwelt. Das war bisher so mit zwei Namen, wenn man so will, mit Giffey und Angela Merkel. Warum ist das so, mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall? Warum hat sich da offensichtlich nichts bewegt? Die Antwort kann ja vermutlich nicht sein, da gibt es keine.
Nein, das sicherlich nicht, aber die Landesverbände in den Parteien, die Ostdeutschen, sind natürlich strukturell schwach, von der Mitgliederzahl her, vom Organisationsgrad her. Und insofern geht es ja bei diesen Fragen, wer bekommt eigentlich was, natürlich in letzter Konsequenz auch um Macht, um Einfluss und Netzwerke. Und die fehlen mitunter bei ostdeutschen Vertreterinnen und Vertretern. Und insofern diese 2 von 16, 17, das ist weniger, als eigentlich der Bundesdurchschnitt für Ostdeutsche erwarten lassen würde. Aber es zeigt eben, dass gerade in den Parteien klassisch westdeutsche Verbände eher prägend, eher einflussreich sind. Auch da ist ja der eine oder andere Verband noch gar nicht zum Zug gekommen. Auf die Repräsentanz von Bayern wird ja beispielsweise verwiesen. Insofern gibt es ja noch mal so eine zweite Ebene jetzt, Staatssekretäre, parlamentarische Staatssekretäre. Da wird man sicherlich darauf noch mal achten, auch einen Ostbeauftragten nominieren. Mhm. Aber trotzdem, die strukturell schwächere Position, die ist mal wieder deutlich sichtbar geworden.
Was für ein Problem entsteht damit, auch was für eine Lücke? Wir sprechen in diesen Tagen ja auch und nachher hier in der Sendung übrigens auch noch über Corona-Proteste in Sachsen zum Beispiel, über eine starke Impfgegnerschaft dort, über eine starke sozusagen auch Radikalisierung in dieser Richtung, die wir jetzt erleben. Können wir uns gerade in diesen Tagen dann so eine, wenn man so will, ja schlechte Repräsentanz östlicher Länder erlauben?
Naja, was wir, glaube ich, erleben umgekehrt, ist, dass der Anspruch an ein solches Kabinett immer komplexer wird. Regionale Interessen gilt es zu vertreten, Geschlechter, Menschen mit Migrationshintergrund, jung und alt. Und diese verschiedenen Interessen und Wünsche zu bedienen, wird zunehmend schwerer. Aber warum gibt es diese Interessen? Weil man natürlich glaubt, dass das Vertretensein einer Person, die für eine Gruppe steht, im Kabinett, in einem Gremium eine Rolle spielt, eine bestimmte Perspektive einzubringen. Und dass Ostdeutsche sich nicht in gleichem Maße repräsentiert fühlen, das hat Gründe struktureller Art, wir sprachen darüber, aber es hat dann eben auch Folgen für die Zufriedenheit mit Gremien, mit Institutionen. Insofern tatsächlich ein Dilemma, von dem wir hier oder vor dem wir hier stehen. Man würde sich mehr wünschen, um mehr Repräsentationsgefühl zu schaffen, aber die strukturellen Machtverteilungen geben das eigentlich nicht her.
Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Danke Ihnen.
Sehr gerne.